Halleluja. Ja, also mein Sohn hat geniale Bibelstellen, der Vater hat sie auch. Ne? Amen. Herzlich willkommen, alle, die hier sind. Ich möchte natürlich heute eine besondere Begrüßung machen schon, weil ich immer noch an dem Thema dran bin, Behinderte in der Gemeinde oder Willkommenskultur für Behinderte. Und möchte euch dann auch noch besonders begrüßen, also besondere Form, nämlich in der Gebärdensprache. Ja. Die geht ja so, nicht? Guten Abend, liebe Gemeinde. Das ist die Gebärdensprache. Herzlich willkommen natürlich auch am Livestream. Und liebe Gäste, die ihr alle hergefunden habt, auch herzlich willkommen aus nah und fern, wo ihr mir auch her seid. Es ist eine gute Entscheidung, in den Gottesdienst zu kommen. Und dies ist jetzt nun heute der letzte Teil dieser Predigtreihe, denn er hat alles wohl gemacht, also Jesus Christus am Kreuz, haben wir schon gesungen, wunderbar. Und ich möchte auch die bekannten Bibelstellen noch einmal vorausschicken. Mit denen habe ich angefangen, mit dem ersten Teil, und die wollte ich jetzt auch im letzten Teil noch einmal vorlesen, aus Jesaja 35, Vers 1 bis 6. Hier prophezeit der Prophet Jesaja ein zukünftiges Heil, ja, eine Heilszeit, und die ist ja mit Jesus Christus bei uns angebrochen. Da steht, die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Ich habe zu Hause Lilien im Garten, die blühen so herrlich, ja. Könnt ihr euch schon mal ein Bild machen, wie toll das alles ist. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Wow. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben. Die Pracht von Karmel und Scharon. Scharon ist die Ebene, die sehr fruchtbar ist in Israel. Da kommen eure Orangen her. Ja. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Das ist wichtig in unserer Zeit. Ja? Seht, da ist euer Gott. Er ist hier, haben wir heute Abend gesungen. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt, wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan, die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen, Achtung, wie ein Hirsch. Hast du schon mal einen Hirsch springen sehen? Ja. Und die Zunge der Stummen, das wird heute Abend mein Thema sein, der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in dürrem Land. Und jetzt kommen wir zur Umsetzung der Heilszeit. Das ist Jesu Zeit, damals in Israel, und zwar wie er zum Beispiel hier einem Taubstummen begegnete. Ich lese aus Markus, Kapitel 7, ab Vers 31. Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite. Oh, wow, nicht? Das ist schon mal toll. Er nahm ihn ganz persönlich, ganz intim zu sich. Ja, und beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren, berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte. Nochmal. Jesus, dein Herr, sah auf zum Himmel und seufzte. An anderer Stelle steht geschrieben, er hat alles durchlitten. Kein Leid ist ihm fremd. Auch deines nicht. Auch er seufzt über deine Situation, die gerade vielleicht ganz schlecht und ganz mies ist. Er seufzte. Und dann aber sprach er, Hephatha. Hephatha heißt, tu dich auf. Ja? Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fesseln seiner Zunge lösten sich und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollen niemanden sagen. Je mehr er es aber verbot, desto mehr breitete es sich aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Die Tauben macht er hörend die Sprachlosen macht er redend. Lieben, Jesus hat am Kreuz alles wieder wohlgemacht. Die haben also eine Wahrheit ausgesprochen, die sie eigentlich noch gar nicht kennen konnten, weil es war ja noch nicht so weit. Ja, ihr Lieben, Jesu Umgang mit behinderten Menschen war einmalig in der damaligen Zeit. Ja, ich habe es schon mal gepredigt, aber ich wiederhole es gerne ganz knapp. Die Isolierten, die Ausgestoßenen, das waren damals die Behinderten. Ja, die hat er angenommen. Die galten sogar als unrein, ja, die durfte man nicht berühren. Er berührte sie. Die Ausgegrenzten aus der Gesellschaft, das waren so richtige Randgruppen, versteht ihr? So ganz am Rande, niemand von niemandem richtig beachtet und wertgeschätzt. Diese Ausgegrenzten, die hat er zu sich genommen. Er hat sie aus ihrer Not herausgeholt, in den Mittelpunkt gestellt der Gesellschaft, in die Gemeinschaft wieder zurückgebracht, indem er sie heilte, ihre Not begegnete. Heute gibt es ein gutes Wort für das, integrieren oder inklusieren. Ja? Und wisst ihr, er hat alle körperlichen Gebrechen der damaligen Zeit geheilt. Das heißt, Blinde wurden sehend, Taube wurden hörend, Stumme konnten wieder reden. Das ist zusammengefasst in Matthäus 15, 30 und 31. Und es kam eine große Menge zu ihm. Die haben bei sich Gelähmte, Verkrüppelte, Blinde, Stumme und viele andere Kranken und legten sie Jesus vor die Füße und er heilte sie alle. Amen. Sodass sich das Volk verwunderte, ja, immer wieder, das kommt immer wieder vor, sie verwunderten sich, als sie sahen, dass die Stummen redeten, die Verkrüppelten gesund wurden, die Gelähmten gingen, die Blinde sahen und sie priesen den Gott Israels. Halleluja. Ihr Lieben, in der letzten Predigt ging es mir um Blindheit, ja, und wie gesagt, was Behinderung angeht, da gibt es zweierlei. Die Bibel setzt da noch eins drauf. Ja. Es gibt die körperliche Gebrechen, ja, zum Beispiel die Blindheit. Und es gibt aber auch eine geistliche Blindheit. Und beides Mal möchte der Herr, dass sie geöffnet werden. Hier in der Bibel finden wir viele Beispiele, wie er Blinden geholfen hat und ihnen die Augen wieder geöffnet hat. Und aber das Wichtigere sind blinde Herzensaugen, sagt Jesus. Ja. Sagt das Wort Gottes überall. Ja, die, wo Gott in ihren Herzensaugen nicht sehen können, die sind verloren. Ja, die haben kein Anrecht auf den Himmel und das ewige Leben, weil sie ihn nicht sehen und erkennen können. Lieben, diese Folgen und Auswirkungen beider Arten von Behinderung, ja, also Blindheit, sind jeweils immer gravierend und schrecklich und schwerwiegend, habe ich in der letzten Predigt erwähnt. Du hast keine Möglichkeit der Kommunikation. Du hast keine Gemeinschaft. Du hast keine Annahme. Du hast keine Lebensqualität. Du hast keine Wertschätzung. Du hast keine Beziehungen. Das ist schlimm. Aber geistliche Blindheit, ihr Lieben, hat eine Ewigkeitsperspektive. Sie geht noch viel weiter in der Dimension. Weil wer geistlich blind ist in dieser Welt, hat nämlich auch keine Gemeinschaft, nämlich keine Gemeinschaft mit Gott. Er hat keine Kindschaft und Sohnschaft. Und er hat keine Hoffnung auf das ewige Leben im Vaterhaus. Und heute Abend geht es mir um Stummheit. Ist gleich Sprachlosigkeit. Ja? Ihr wisst ja, ich habe 40 Jahre lang gearbeitet mit behinderten Kindern. Und da habe ich viele, viele, viele Erlebnisse gehabt. Und da möchte ich euch auch nachher noch was davon erzählen. Ihr Lieben, aber zunächst mal Sprachlosigkeit. Überleg mal, keine Sprache, ja, müssen wir erst mal überlegen, ist genauso ein schweres Los wie Blindheit. Ohne Sprache kannst du dich mit niemandem verständigen, keine sozialen Kontakte pflegen, keinen Gedankenaustausch weitergeben. Du kannst deine Wünsche nicht äußern, deine Sorgen, deine Fragen kannst du nicht äußern. Du kannst sie nicht in Worte fassen. Und du kannst sie niemandem mitteilen oder nur ganz eingeschränkt. Eine fürchterliche Situation. Stellt euch vor, ich habe mir mal so Gedanken gemacht zu Hause, unser Gott wäre stumm. Er könnte nicht reden, er könnte sich nicht mitteilen, er könnte sich nicht offenbaren, er könnte nicht sehen, er könnte nicht hören und er wird stumm. Da sagt die Bibel, dann wäre er ein stummer Götze. Ja, ein stummer Götze. Die können das nämlich alles nicht. Aber Gott sei Dank, ihr Lieben, unser Gott ist der lebendige Gott. Er ist so ganz anders wie die stummen Götzen. Ich möchte mal ein Beispiel, ein Zeugnis aus der Bibel sagen. Psalm 94, 9. Der das Ohr gepflanzt hat, Achtung, sollte der nicht sehen. Der die Augen gemacht hat, Achtung, sollte der nicht sehen. Und mein Zusatz wäre jetzt noch, steht zwar nicht da, aber es passt, der den Mund gemacht hat, hat er nämlich auch gemacht, sollte der nicht reden, Fragezeichen. Halleluja, ihr Lieben. Der lebendige Gott redet und redet und redet und redet. Die Bibel fängt an mit einem redenden Gott. Und Gott sprach. Ja? Und dann spricht er weiter, sagt die Bibel. Durch die Propheten zum Beispiel. Ja? Und am Ende der Zeit, sagt die Bibel, spricht er durch seinen Sohn zu uns. Ja? Hebräer 1. So fängt ja der Hebräerbrief an. Nach dem Gott zu verschiedenen Zeiten auf unterschiedliche Art und Weise zu uns geredet hat, redet er zu uns durch seinen Sohn. Gott ist ein redender Leben. Was für ein krasser Unterschied zu den stummen Götzen dieser Welt. Paulus hat seinen Korinthern einmal gesagt, früher, bevor ihr diesen redenden, lebendigen Gott kennengelernt habt, das zog es euch zu den stummen Götzen. Versteht ihr? Versteht ihr? Ich kann mich da gar nicht hineindenken. Menschen, die sich Bilder machen oder was schnitzen oder was formen und dann auf die Knie davor fallen, obwohl da gar kein Leben drin ist in so einem Bild oder einer Statue. Versteht ihr? Eine Kollegin hat einmal zu mir gesagt, ich war in Thailand und da habe ich einen Tempel besucht. Da kann man den großen Zehen von Buddha sehen. Da habe ich gesagt, das ist schon interessant. Das ist ja ganz interessant. Verstehst du, ich als Christ, ich kann das gar nicht. Ja? Ich kann nirgends hingehen, weil mein Gott ist auferstanden von den Toten. Ja? Der lebt, der regiert. Der ist lebendig, so wie du und ich. Und wir beten ihn im Geist und der Wahrheit an. Wir müssen in keinen Tempel hineingehen. Halleluja. Was für ein Vorrecht. Ich mache aber weiter. Im Psalm 115, 3 bis 7 wird das nochmal so schön beschrieben. Unser Gott ist im Himmel. Er kann schaffen, was er will. Ihre Götzen aber sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben Mäuler und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht. Sie haben Nasen und riechen nicht. Sie haben Hände und greifen nicht. Füße haben sie, aber sie gehen nicht. Und kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Nichts. Wie dumm sind doch Menschen, die stummen Götzen nachgehen. Sie haben keine Einsicht und keine Erkenntnis. Die können wir ihnen geben. Paulus hat es so gemacht. Kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Ihr Lieben, das ist eine der präzisesten Aussagen, was Stummheit bedeutet. Wir hatten in der Schule einmal ein 10-jähriges Mädchen. Ein ganz süßes, schönes, hübsches Mädchen. Sie hatte ein gigantisch großes Handicap. Sie hatte keine Sprache. Keine Sprache, kein Wort. Und die Ärzte waren ratlos. Alle Therapien sind fehlgeschlagen. Sie hat nicht angefangen zu sprechen. Und dieses Mädchen hat in unserer Schule eine Klasse besucht, eine sogenannte G-Klasse. Da wird ganz, ganz viel praktische Dinge gemacht. Unter anderem wird jeden Morgen gesungen. Und zwar möglichst immer gleiche Lieder. Wisst ihr, durch Rituale kannst du solchen Kindern Sicherheit geben. Das ist ganz wichtig. Und jeden Morgen saß dieses Kind, dieses stumme Kind, im Morgenkreis. Und die anderen haben gesungen, es hat ihr gut getan, sie hat sich da wohl gefühlt. Aber kein Wort, keine Lautäußerung, sprachlos, stumm. Die Klassenlehrerin hat bei bestimmten Liedern Bilder gezeigt, also gemalte Bilder, damit das Kind sehen kann, wovon was sie also singen und so weiter. Und da konnte sie sich ein bisschen dadurch das verfolgen. Aber keine Sprache, nichts, gar nichts. Und jeden Morgen das gleiche Lied gesungen. So ging das monatelang, jahrelang. Und nebenher haben die Ärzte nicht gewusst, warum dieses Kind nicht redet, stumm bleibt. Man hat dann vermutet, ja, das ist eine besondere Form von Autismus. Aber was hilft das den Eltern, wenn sie wissen, was das Vermutung ist, ja, was für eine Diagnose? Es nutzt ihnen nichts, ihr Kind redet nicht, es spricht nicht. Und die haben jeden Morgen einen Morgenkreis gemacht. Und zwar haben sie gesungen, Schmetterling, du kleines Ding. Such dir eine Tänzerin. Kennt ihr das von früher vielleicht, vom Kindergarten? Ja. Und eines Tages, eines Morgens, nachdem sie fertig gesungen hatten, hat dieses Kind angefangen zu summen. Zu summen. Die Melodie. Und das ging dann ein Stück weit so weiter. Und auf einmal hat sie angefangen, mit Wörtern zu singen, dieses Lied. Erst ein Wort, dann mehrere Wörter, dann mehrere Sätze. Und als es so weit war, hat die Lehrerin zu Hause angerufen und hat gesagt, ihr müsst schnell in die Schule kommen. Ihr Kind redet. Und die haben alles liegen gelassen. Der Vater ist von der Arbeit hierher gerast. Ja? Es war hier in Pforzheim, in der Nordstadt. Die Mama alles liegen gelassen. Und sie sind gekommen und haben zum ersten Mal, ich müsste euch mal überlegen, nach 10 Jahren, langen Jahren, ihr Kind Worte sprechen hören. Das sind für mich Wunder. Das sind für mich große Wunder. Wenn so etwas geschieht. Halleluja. Sie hatte praktisch so ein Hephata-Erlebnis, versteht ihr? Ihr Mund, ihr stummer Mund ging auf. Und das ging eben über, was kein Sprachtherapeut, also Logopäde, was keiner zustande gebracht hat, auch kein Arzt, ein Mediziner, das hat das Lied zustande gebracht, die Musik. Müsst ihr euch mal vorstellen, ihr Lieben, Musik, Lieder, Gesang, Instrumente, Rhythmus, das sind ganz wichtige therapeutische Einsatzmöglichkeiten, habe ich Jahr aus Jahr ein gemacht mit diesen Kindern und wir hatten da und dort wirklich ein Hephata-Erlebnis. Ihr Lieben, kein Wunder, sage ich jetzt mal, kein Wunder, dass Musik, dass Gesang, Lieder, Instrumente, Lobpreis, Anbetung ein ganz wichtiger Bestandteil des Gottesdienstes ist. Warum? Wir verherrlichen Gott, wir geben ihm die Ehre, weil er würdig ist. Ja, Amen, das ist wunderbar, machen wir, ganz gerne. Aber es entsteht dadurch auch ein wunderbarer Rückkopplungseffekt. Es tut uns so gut, wenn wir Lieder singen über Gott. Es tut uns so gut. Wenn wir in seine Nähe kommen über diese Lieder. Kein Wunder, steht im Neuen Testament, Epheser 5,19, auch ein therapeutischer Ratschlag übrigens, gell, an die Gemeinde. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen, Epheser 5, Vers 19. Yep, sehr gut. Auch ein genialer Vers, gell, Nico? Amen. Ihr Lieben, hier wird diese therapeutische Wirkung der Musik hervorgehoben. Es geht um Ermunterung, schreibt Paulus. Es geht um Ermutigung der Gemeinde, der Christen. Es geht um Glaubensstärkung durch das Medium der Musik und der Lieder. Und die haben alle ihren Ursprung im Herzen Gottes, versteht ihr? Und wenn du anbetest, dann betest du von Herz zu Herz. von deinem Herzen zum Herzen Gottes. Und das tut so gut. Was glaubt ihr, warum in der Mitte der Bibel nicht irgendeine Mahnrede steht oder eine Lehrrede oder sowas? Nein, in der Mitte der Bibel, da stehen die Psalmen. Weiß jemand, was Psalm heißt, übersetzt? Danke, Bruder. Lied. Psalm heißt Lied. Und wir haben 150 immerhin, nicht? Das ist eine ganz schöne Menge. Um von Herz zu Herz anzubeten. Halleluja. Ihr Lieben, bin ich zu weit gekommen. Ich habe den Bibelschülern am Donnerstagabend gesagt, dass eben Musik und Lied, Lobpreis, Anbetung so wichtig ist. Aber nicht nur im Gottesdienst. Ich möchte dir mal einen Tipp weitergeben für deinen Alltag. Genau da steht in dem Psalmen, dein Lob soll immer da in deinem Munde sein. Das Lob Gottes, immer da, auch zu Hause, überall, wo du bist. Ja? Nicht nur im Gottesdienst brauchst du Erbauung und Ermunterung und Trost und Kraft. Das ist ganz wichtig. Vom Aufgang der Sonne, sagt die Bibel, bis zu ihrem Niedergang, ja, sei gelobet der Name des Herrn, also den ganzen Tag. Du brauchst den ganzen Tag Auferbauung und das Herz Gottes bei dir. Und das kannst du, wenn du Loblieder singst oder summst oder wie auch immer. Und jetzt kommt noch was dazu. Wir sind ja bei den Stummen immer noch, beim Stummsein. Die Bibel fordert uns Christen auf, unseren Mund zu öffnen für ihn. Ja? Sie fordert uns auf, die Ausbreitung des Evangeliums, der guten Botschaft, unseren Mund eben aufzutun. Das heißt, unsere Zunge, unser Mundwerkzeug wird zu einem Botschafter, zu einem Herold, sagt die Bibel, zu einem, der weitergibt das Wort Gottes, die Botschaft von Jesus Christus, damit andere Menschen sie hören. Das ist ganz wichtig. Wenn du nicht sprichst, ja, wenn du nicht von Jesus erzählst, kein Zeuge bist, kein Botschafter, dann hören ja die anderen gar nicht die frohe Botschaft. Und genau das sagt die Bibel übrigens nicht. Klar und einleuchtend. Römer 10, Vers 14. Wie sollen sie, die anderen Menschen, aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Weil wir Christen stumm bleiben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Prediger, der den Mund aufmacht? Wir müssen unseren Mund aufmachen, ihr Lieben. Wir dürfen nicht stumm bleiben. Gerade in unserem christlichen Abendland, wo an alles Mögliche geglaubt wird, nur nicht an den, der am Kreuz alles wieder wohlgemacht hat, an Jesus Christus. Ich komme aber gleich jetzt auf das eigentliche Thema wieder zurück. Ihr Lieben, die Bibel gibt uns Christen noch eine Sache mit, auch heute Abend, wo wir nicht schweigen sollen, also stumm bleiben dürfen. Es ist die Sache für die hilfsbedürftigen Menschen um uns herum, welche durch unterschiedliche Behinderungen, ja, Handicaps, durch unterschiedliche schwierige Situationen sich nicht selbst helfen können, nicht selbst aktiv oder agieren können, die nicht selbst für sich sorgen können, ja, sprich also hilfsbedürftig sind. Und diesen Vers finden wir in Sprüche 31, 8. Und da steht, tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. In Hoffnung für alle steht da noch dabei und schütze das Recht der Hilflosen. Ihr Lieben, ich komme gleich auf den Punkt. Es liegt heute und morgen an mir und an dir, ob Menschen in unserer Gemeinde, in unserer Gesellschaft, in unserer Verwandtschaft, Bekanntschaft geholfen werden kann, die aus irgendwelchen schwierigen Umständen oder Gründen, sei es körperlich, seelischer Art, keine Stimme haben. Also hilfsbedürftig sind, handlungsunfähig sind, eingeschränkt sind. Beachte bitte heute und morgen gerade auch Menschen, die immer noch trotz vieler Aufklärung unserer Zeit am Rande der Gesellschaft stehen. Gib ihnen eine Stimme, tritt für sie ein und sie selbst, weil sie selbst dazu nicht in der Lage sind. Wie können wir uns das vorstellen? Ich bin ein Prediger, der immer auch die praktische Seite anspricht, ganz stark, ja, des Christenlebens. Wie sieht sowas praktisch aus? Ich möchte euch zunächst mal ein paar Beispiele geben aus der Bibel selbst. Schauen wir uns mal das Alte Testament. Da wird uns berichtet von Saul, von Jonathan und von David. Ihr wisst ja, Jonathan war der Sohn Sauls, ja, und David war der Freund von Jonathan. Das war eine, so eine richtig tolle, wunderbare Freundschaft. Besser kann sie nicht sein, von Herz zu Herz. Ja. Aber es gab ein Problem. Weil Gott David zum König erwählt in Israel und Saul weggeschoben hat, das hat andere Gründe, die rede ich jetzt nicht drüber, es hat Gründe gehabt, wurde dieser Saul, dieser König, sowas von eifersüchtig und Hass erfüllt auf diesen David, dass er für sich beschlossen hat, ich werde ihn töten, sobald er in meiner Nähe ist. Und dann lesen wir in 1. Samuel 19,4 diesen Freund Jonathan, der für seinen Freund David, der nicht kommen konnte, der stumm bleiben musste, keine Hilfe hat, eingesprungen ist und den Mund für ihn aufgemacht hat. 1. Samuel 19, Vers 4. Und Jonathan redete das Beste von David mit seinem Vater Saul und sprach zu ihm, er versündige sich der König nicht an seinem Knecht David, denn er hat sich nicht an dir versündigt und sein Tun ist dir sehr nützlich. Und das Ergebnis, Vers 6, da hörte Saul auf die Stimme, also auf die Stimme Jonathans und schwor, so wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben. Das nenne ich mal in die Bresche springen, sagt man hier umgangssprachlich, ja? Für den, der in Not ist, einsetzen, sich einzusetzen. Fürbitte zu tun, zum Beispiel hier auch, ja? Ganz, ganz wichtige Sache. Auch eine wunderbare Sache für uns Christen, Fürbitte zu tun. Dann möchte ich ins Neue Testament gehen. Auch ein wunderbares Beispiel, wie ein Mann Gottes für einen Stummen seinen Mund aufgetan hat, der hilflos war. Und zwar ist es Paulus selbst. Er tritt ganz fürsorglich für das Anliegen des Sklaven Onesimus ein, lesen wir, der von seinem Herrn abgehauen ist, ja, und wisst ihr damals, wenn ein Sklave damals abgehauen ist von seinem Herrn und die haben ihn gefasst, dann war es um sein Leben geschehen. Die wurden meistens ermordet oder noch schlimmer auch, gefoltert und misshandelt. Und Paulus wusste um diesen Tatbestand. In Philemon 10 und 17 lesen wir, so bitte ich dich für meinen Sohn Onesimus, also das ist die Bitte an den Sklavenhalter, den ich gezeugt habe. Habt ihr das schon mal gelesen? Ja. Wie Paulus sagt, ich bitte dich für meinen Sohn Onesimus, den ich gezeugt habe. Männer können auch ganz besondere Dinge tun, was Zeugung, nicht nur die körperliche Zeugung, sie können auch eine Hebamme werden, ja? Sie können jemanden zum Glauben bringen und er wird ein Sohn Gottes, meinen Sohn, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft. Vers 17, wenn du mich nun für deinen Freund hältst, so nimm ihn bitte auf wie mich selbst. Halleluja, welch eine Liebe. Ihr Lieben, Liebe ist die größte Motivation im Leib Jesu Christi, stimmt's? Die Liebe kann so viel bewirken. Paulus hat gesagt, ich liebe ihn, diesen Onesimus, wie mein eigenes Herz. Und da tust du alles. Für so einen Menschen, den du so liebst, tust du alles, alles. Und trittst für ihn ein, weil er stumm ist, weil er als Sklave ganz unten ist in der Gesellschaft. Versteht? Er hat kein Mitspracherecht, nirgends. Nein, er ist dein Leibeigener. Und die Sklavenhalter konnten mit diesen machen, was sie wollten, auch töten. Und Paulus hat gesagt, ich trete für ihn ein. Ich werde für den Stummen reden. Und natürlich, ihr Lieben, Jesus selbst. Er hat für alle, die in irgendeiner Art und Weise Schwierigkeiten hatten in der Gesellschaft, seinen Mund aufgetan. Halleluja. Er ist und bleibt unser größtes Vorbild, immer, in allen Dingen. Ihr Lieben, wie können wir Christen heute in unserer Zeit Sprüche 31,8 umsetzen? Wie können wir also Täter des Wortes Gottes sein? Wo bin ich da? Wo bist du, Bruder, Schwester, konkret gefordert? Wo gibt es Menschen in meinem Umfeld, die übersehen werden, die hilfsbedürftig sind? Ihr Lieben, es gibt schon unter uns wunderbare Beispiele, wo tatkräftig in dieser Sache viele Brüder und Schwestern unterwegs sind. Aber zuvor, bevor ich dazu komme, möchte ich eine super Umsetzung dieses Auftrags aus meinem Arbeitsbereich mal weitergeben. Und zwar, ich habe angefangen in der Schule zu arbeiten, in Pforzheim, für Behinderte, für schwerst mehrfach behinderte Kinder, zu arbeiten, Ausgang der 70er Jahre. Also mein offizieller erster Arbeitstag war Dezember 1980. Schöne Stange her, nicht? Und ich habe dann auch nachgelesen über die Entstehung der Schule und was da eben alles darum geschehen musste, damit die Schule überhaupt gebaut wurde. Und das war nämlich so. Die damalige Obrigkeit, die Entscheidungsträger in der Regierung, ja, die hatten das gar nicht in ihrem Fokus drin, in ihrem Blick drin, dass zum Beispiel schwerst mehrfach behinderte Kinder beschult werden müssen, versorgt werden müssen, auch außerhalb des Elternhauses, haben die auch ein Recht auf Beschulung, versteht ihr? Das war aber mit keinem Kopf der Oberen. In keinem. So wie es auch nicht in dem Kopf von diesem Lemuel war. Das ist interessant. Ja? Diese Sprüche 31,8 Ratschlag, der kommt nicht von ihm. Habt ihr schon mal gelesen? Da müssen wir mal schauen, was da oben steht im Vers 1. Ja? Da sind die Worte Lemuels, des Königs von Massa, die ihm seine Mutter gesagt hat. Wow, ich weiche jetzt ein klein bisschen ab, aber ich komme gleich wieder auf meine Story zurück. Liebe Mütter, ich spreche mal pädagogisch zu den Müttern. Wenn du so einen König zu Hause hast, so einen Sohn, der noch etwas unreif ist, gib ihm bitte, hör nicht auf, ihm gute Ratschläge zu geben. Und du wirst einen wohlgeratenen Sohn haben, auf den du auch später noch stolz sein kannst. Amen. So, das musste ich mal sagen. Ja? Der König, ja, der braucht ja auch Belehrung, nicht? Gut, wir leben nicht in einer Monarchie wie damals, wir Menschen heute. Ja? Wir leben in einer Demokratie. Ja? Da haben nicht nur die Könige das Sagen, auch das Volk hat Mitspracherecht. Stimmt's? Amen. Und ihr Lieben, jetzt komme ich wieder zurück auf die Story. Wenn unsere Könige, also unsere Könige in der Regierung, in einer bestimmten Sache noch nicht den Durchblick haben, dann dürfen wir aufstehen und unsere Stimme erheben für Stumme, die am Rande der Gesellschaft sind. Und genau das geschah in den Anfang der 70er Jahre hier in Pforzheim. Da haben sich Eltern, die schwerst mehrfach behinderte Kinder zu Hause haben, und zwar Tag aus, Tag ein, das ganze Jahr, immer, versteht ihr, haben sich zusammengetan zu einem Elternverein. Und das waren hoch engagierte Eltern, Männer und Frauen, Väter und Mütter. Und sie haben beschlossen, wir gehen zu den Behörden, wir gehen zu den Amtsträgern, wir gehen dahin, wo Entscheidungen getroffen werden in dieser Sache, den Schulbehörden, und bringen unser Anliegen und sagen, unsere Kinder haben auch ein Recht auf Beschulung. Haben sie auch gemacht. Aber es war ein zähes, zähes, zähes Ringen. Da geht es ja auch immer um Geld, nicht? Es war ein zähes, zähes Ringen. Es ging nicht vorwärts. Und da hat ein Elternpaar eine geniale Idee gehabt. Sie gingen in die Behörde hinein, die da also nicht das Okay gegeben hat für so eine Beschulung. Nein, haben sie gesagt, wir bauen keine Schule für solche Kinder. Dann haben sie eine geniale Idee gehabt. Sie haben ihr stummes, schwerst mehrfach behindertes Kind genommen, sind in dieses Gebäude rein, in diese, dieses Büro reingegangen, ja, in diese Amtsstube mit Zentralheizung, haben das Kind hingestellt, Rollstuhl, haben gesagt, so, sorgen Sie mal für dieses Kind. Wir sehen uns heute Abend wieder. Nein, 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 nein. Bloß das nicht. Aber, es kam auch nicht zustande, klar, können die auch gar nicht. Aber ihr Lieben, sie haben es gesehen. Das ist eine große Not mit solchen Kindern. Eine riesige Not. Und das war die Initialzündung, ihr Lieben. Für ein Augenöffnen, das sind wir beim Augenöffnen, für die Not dieser Kinder und auch deren Eltern. Und es kam zu dem Beschluss, dass in Pforzheim eine Schule gebaut wird für schwerst mehrfach behinderte Kinder. Halleluja. Und mein Arbeitgeber, der Kirchliche, hat diesen Auftrag dankbar angenommen. Glory, glory, glory. Ihr Lieben, weil Eltern für ihre stummen Kinder den Platz eingenommen haben, diese Sache angenommen haben. Halleluja. Ihr Lieben, diese Aktion zeigt uns doch, dass wenn wir für die Stummen uns einsetzen, dass da etwas in die Gänge kommt, ein wunderbarer Prozess, ja, wo einfach eine Rettung, eine Notlinderung anfängt. Und ihr Lieben, ich möchte noch eins dazu sagen. Baden-Württemberg war das erste Bundesland, das solch eine Schule gebaut hat, hat Pionierarbeit geleistet. Und alle Bundesländer haben nachgezogen. Warum? Weil ein Elternteil für ihr stummes Kind eingetreten sind, versteht ihr? Und so funktioniert das nämlich. Amen. Lieben, wir haben auch hier, Stichwort Notleidende in der Gemeinde, wunderbare Aktionen, die genau das tun, was Sprüche 31,8 sagt. Wir haben unseren HFN, kennt ihr den? Hilfsdienst für Notleidende, die sich aufopfernd mit großer Engagement zum Ziel gesetzt haben, mit ihrem ehrenamtlichen Dienst durch Verteilung von Hilfsgütern überall auf der ganzen Welt für die Stummen da zu sein, für die Hilfsbedürftigen da zu sein. Ihr Lieben, auch unsere gesamte Missionsarbeit in vielen Ländern dieser Erde ist in vielen Bereichen eine segensreiche Umsetzung von Sprüche 31,8. Und vor ein paar Jahren hat sich ein Ehepaar unter uns aufgemacht, das Ehepaar Gauss, ist auch nach Indien gegangen und ihnen hat Gott das Herz geöffnet, nämlich für eine ganz, ganz, ganz besondere Menschen dort in Indien, ja, die nicht beachtet werden, die sowas von unterdrückt sind, am Rande der Gesellschaft leben. Sexsklavinnen, ja, Prostituierte. Und ihnen wollen sie eine Stimme geben. Ihnen wollen sie helfen, aus ihrer Not herauszukommen. Ihnen wollen sie eine Perspektive, eine Lebensperspektive geben. Versteht ihr, wie Gott wirkt, damit solchen Menschen geholfen wird? Er legt eine Last auf das Herz, eine Liebeslast, und gesegnet und gepriesen sei Gott, Menschen haben ihr Ja dazu gegeben. Wir haben so viele wertvolle Dienste hier. Wir haben Besucherdienste, wir haben unsere Jugend, denen auch Gott das Herz aufgetan haben, die jetzt ältere Menschen besuchen, Gebrechliche, die nicht mehr hierher kommen können, Halleluja, die nicht mehr fähig sind, von sich aus loszumarschieren in den Gottesdienst. Liebe Jugend, nicht nachlassen, das ist eine gute Sache. Ja? Amen. Wir haben die Möglichkeit, Patenschaften zu übernehmen, nicht Ralf? Ja, Patenschaften für Waisenkinder, ja, für die Stummen dort in diesen Ländern, die keine Möglichkeit haben, sich selbst zu helfen. Oder wie wär's mal, ich gebe dir noch ein paar weitere Tipps. Wie wär's mal, ich habe das nämlich schon mal gelesen, schreib doch mal einen liebevollen, also wirklich liebevollen Brief, einen Leserbrief in die Zeitung, an unsere Könige adressiert, mit der Bitte um ein entschiedeneres Vorgehen gegen Abtreibungen. Für die Stummen, die können sich ja nicht wehren, die Säuglinge im Mutterleib. Können sich nicht wehren, für die Stummen. Du sollst nicht töten, steht in deiner und meiner Bibel. Unterstütze doch mal soziale Projekte. Ja? Geh doch auch mal zu den Vesperkirchen hin. Werde tatkräftig. Unterstütze Organisationen, wie zum Beispiel die wunderbare Organisation Open Doors, für die für verfolgte Christen sich einsetzen. Und das sind nicht nur Tausende, das sind Millionen inzwischen. Biete doch mal Hilfe an, gerade auch bei Eltern, mit behinderten Kindern, wie du sie entlasten kannst. Das gibt ganz einfache Dinge, die ihnen weiterhelfen. Und. Ihr Lieben, das Leben eines Christes findet nicht auf dem Sofa statt. Eine sinnerfüllende und segensreiche Erfüllung eines Christen heißt, 1. Johannes 3, Vers 18, meine Lieben, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Besonders für die, die keine Zunge und Worte haben, die stumm sind. Oh, ich bin ja schon im Minusbereich. Naja, gut. Aber eine Sache noch. Ich war mal in einem Gottesdienst, irgendwo im Norden war das. Und während der Lobpreiszeit ist mir etwas aufgefallen. Die saßen alle so da, so wie ihr. Ja. In der ersten Reihe saß eine junge Frau. Na, so vielleicht 20 oder rum. Ja. Und sie war, hatte das Down-Syndrom. Ja. Früher sagt ja man Mongolit, ist aber ein blödes Wort, ist richtig Down-Syndrom. Ja. War also stark eingeschränkt in ihren Möglichkeiten, kognitiv und so weiter. Zusätzlich hatte sie noch eine Gaumen-Kieferspalte. Und konnte nicht reden. Sie konnte nur so Laute, so gutturale Laute von sich geben. Mehr nicht. Aber wisst ihr, als die gesungen haben von Jesus und jedes Mal, wenn Jesus hochgepriesen wurde, ist sie aufgestanden und hat so gemacht. Ja! Yeah! Wie steht's geschrieben? Aus dem Munde der Unmündigen und Zeuglinge hast du dieser Lob bereitet. Halleluja! Ihr Lieben, Behinderte gehören zu uns, gehören in die Gemeinde hinein. Und jetzt möchte ich zum Schluss kommen, so langsam. Jetzt ist wieder ganz, ganz ernst. Vor uns liegt die Karwoche. Vor uns liegt das Kreuzesgeschehen. Ich möchte euch mal hinführen an das Kreuz. Was ist da passiert? Der Heilige, der lebendige Gottessohn, der im Himmel angebetet wird, Tag und Nacht, hat sich für dich am Kreuz zum Allerverachtesten gemacht. Und er hat seinen Mund nicht aufgetan, so steht es im Jesaja-Buch. Er hat seinen Mund nicht aufgetan. Wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, hat er sich nicht beschwert bei seinen Peinigern. Er war sozusagen volle Kanne behindert, der herrliche Gottessohn. Seine Hände festgenagelt, er konnte sie nicht mehr auflegen und um Heilung bitten. Seine Füße festgenagelt und gebrochen. Er konnte nicht mehr umeinander laufen, zu den Menschen hingehen. Und um die 9. Stunde wurde es dunkel. Er konnte nicht mal mehr sehen. Und um die 9. Stunde, als die Schuld, deine Schuld auf seiner heiligen Seele lag, konnte er nicht mal mehr sehen und keine Gemeinschaft mehr mit dem Vater haben. Unmöglich, weil er wurde für dich zur Sünde gemacht, damit du, wenn du an ihn glaubst, ohne Sünde bist. Und seine letzten Worte waren, ein verzweifelter Aufruf. Eli, Eli, lema sabtani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Verlassen. Gott konnte in dem Moment der heilige Gott nicht mit ihm Gemeinschaft haben, weil die ganze Sünde auf ihm lag. Deine und meine Schuld. Er wurde verlassen, damit du, wenn du an dieses Sühnopfer glaubst, von Herzen, sagt die Schrift, Gemeinschaft haben kannst mit Gott, dem Vater. Wenn jemand hier ist oder auf einem Livestream ist, der noch niemals das verstanden hat, was ich gerade gepredigt habe, ich habe es jetzt gesagt und du hast es gehört, und jetzt liegt es an dir, zu glauben von ganzem Herzen an dieses Sühnopfer für deine Schuld und Sünde. Jetzt liegt es an dir, ob du errettet bist heute Abend oder verloren. Es liegt ganz an dir. Ich habe gesprochen, du hast gehört. Verbinde das Gehörte mit dem Glauben. Und dann als allerletztes, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Beende deine geistliche Stummheit und rufe jetzt den Namen Jesus an. Das wollen wir jetzt miteinander machen, als Beispiel, wie das funktioniert. Ihr könnt sitzen bleiben, müsst nicht hinstehen. Sprecht mir einfach mal jetzt folgendes Gebet nach. Jesus! Jesus!
Jesus! Jesus!
Ich rufe deinen Namen an.
Ich rufe deinen Namen an.
Und möchte von ganzem Herzen glauben, dass du am Kreuz von Golgatha
für meine Schuld gestorben bist.
Ich gebe dir jetzt mein altes, verpfuschtes Leben.
Kehre radikal um
und strecke mich aus nach dir.
Du sollst jetzt der Herr meines Herzens sein.
Amen. Wer das getan hat jetzt von ganzem Herzen, der ist ein Gotteskind. Amen. Halleluja. Der hat ewiges Leben, weil er von der Stummheit herausgekommen ist und endlich bekannt hat sich zu Jesus. Und das ist das Wichtigste, was du tun kannst in deinem Leben. Amen.
Amen.